Nun, eine unserer großen Freuden in unserer Zeit der gemeinsamen Anbetung ist immer das Studium des Wortes Gottes. Wie können wir Gott dienen, wenn wir nicht wissen, wer er ist? Wie können wir ihn voll und ganz anbeten, wenn wir nicht die Wahrheit kennen? Und diese Wahrheit kommt durch das Wort Gottes und deshalb wollen wir das Wort Gottes aufschlagen. Matthäus Kapitel 24. Matthäus Kapitel 24 und wir kommen heute Morgen voller Spannung zu diesem Abschnitt, in dem wir weiter diese großartige Predigt Jesu über die Wiederkunft Christi betrachten. Und diese Predigt ist als die Ölbergrede bekannt. Und wenn ihr vielleicht das erste Mal für diese Predigtserie bei uns seid, dann werden euch vielleicht ein paar Informationen fehlen. Wir stecken jetzt mitten in der Predigt von Jesus und kommen heute zu den Versen 16 bis 18, aber ich möchte euch als Einleitung ein paar Dinge zur Orientierung geben, damit auch ihr zurechtkommt. Es gibt wohl kein fesselnderes Thema als die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Kein biblisches Thema löst so viel Neugier aus wie dieses Thema und es gibt wirklich wenige Dinge in der Schrift, die für den Gläubigen und für den Ungläubigen gleichermaßen so motivierend sind, wie das Wissen um die Realität der Wiederkunft Jesu Christi. Der Apostel Paulus sagte, in dem Bewusstsein, dass der Herr Jesus, der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Mit anderen Worten, in der Erkenntnis, dass Christus kommen und richten und ein schreckliches Inferno über die Welt bringen wird, präsentieren wir das Evangelium, damit die Menschen dem entfliehen können. Und Paulus sagte auch, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Wir als Gläubige dienen dem Herrn in dem Wissen, dass er eines Tages kommen wird, um uns zu belohnen. Und wir wollen als treu erfunden werden. Die Wiederkunft Christi ist also ein sehr motivierendes Thema, sowohl als Warnung an Ungläubige über das künftige Gericht als auch zur Ermutigung von Gläubigen in Bezug auf diese zu erwartende Belohnung. Und es gibt keine Stelle in der Schrift, wo dies wunderbarer präsentiert wird als Matthäus 24 und 25 von unserem Herrn Jesus selbst. Dies ist eine Predigt, die unser Herr auf dem Ölberg seinen Jüngern hält. Und er hat in seinen letzten Tagen davor Zeit damit verbracht, zu den Menschenmassen in Israel zu sprechen und hat sein Urteil über Israel verkündet. Er hat ihnen gesagt, ihr Haus würde verwüstet hinterlassen werden, aber sie hatten ihn abgelehnt und jetzt sehen wir seine Ablehnung. Am Ende dieser Zeit verließ er dann den Tempel und ging durch das Kedrontal, dann dem Ölberg hinauf und dort hält er jetzt die Predigt vor seinen Jüngern. Es ist eine Predigt, die eine Antwort auf die von ihnen gestellten Fragen ist. Die Jünger stellen Fragen und er gibt die Antwort. Achtet noch einmal auf Vers 3. Da heißt es, sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deines Kommens und des Endes der Weltzeit sein? Und nach dem, was Jesus bisher gesagt hat, waren die Jünger der Meinung, das Reich stünde unmittelbar bevor. Sie waren sich nicht bewusst, dass Jesus überhaupt zweimal kommen wird, dass es dazwischen tausende von Jahren gibt. Sie verstanden nicht, dass Christus in Wirklichkeit zweimal kommt. Und sie sehen diese beiden unterschiedlichen Ankünfte nicht. Sie sehen es als ein Ereignis. Und da er also gekommen ist und gelehrt hat, geheilt hat und er hat den Tempel geläutert, gereinigt, bereitet er sich ihrer Meinung nach auf das Reich vor. Und in Kapitel 24 ist ihre Erwartung von diesem künftigen Reich auf dem Höhepunkt angekommen. Und dann spricht er in Kapitel 24, Vers 2 eine Prophezeiung vor ihnen aus. Er spricht über den Tempel, auf den sie gerade vom Ölberg herunterschauen. Und er sagt, es wird hier kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und als er das sagt, werden sie neugierig und ihre Erwartungshaltung wächst, weil sie wahrscheinlich erkennen, dass all das das Gericht ist, was Gott zuvor sagte. Nun, nachdem Christus am Anfang der Woche das Innere geläutert hatte und die Geldwechsler und die Käufer und die Verkäufer hinausgeworfen hatte, wird er jetzt sicherlich diese ganze Anlage dem Erdboden gleich machen. Und sie freuen sich gewissermaßen, dass es losgeht und dass er jetzt sein Reich aufbauen wird und alles, was dazugehört. Das Ganze ist also ein Moment großer Erwartung für sie. Und sie stellen ihm diese Frage: Wann wird das geschehen und nach welchen Zeichen sollen wir Ausschau halten, um einen Hinweis auf deine Gegenwart der Herrlichkeit des Reiches zu haben? Sie denken also, das stünde unmittelbar bevor. Und dann antwortet Jesus ihnen, und beginnt ab Vers 4 mit einer Predigt über seine Wiederkunft. Und manche Ausleger haben versucht, das als Predigt über die Zerstörung Jerusalems zu präsentieren. Und sie behaupten, die ganze Predigt sei 70 nach Christus erfüllt worden, als der Tempel zerstört wurde. Aber das ist aus vielen Gründen, Leuten, aus vielen Gründen überhaupt nicht möglich. Und beim letzten Mal habe ich einige Punkte gebracht, um das zu illustrieren. Aber ich möchte noch ein paar weitere Gedanken dazufügen. Leute sagen, nun, warum beschreibt er und sagt er in Vers 2 die Zerstörung des Tempels voraus, wenn das nicht sein Thema sein wird? Warum sagt er in Vers 2, kein Stein würde auf dem anderen bleiben? Und warum würde er dann einen Sprung von dort in sein zweites Kommen, tausende von Jahren danach machen? Warum dann über die Zerstörung des Tempels sprechen? Und ich sage euch warum, das ist relativ einfach. Ein echter Prophet konnte nur als ein echter Prophet angesehen werden, wenn seine Prophezeiung auch wahr wurden, oder? Wie kann Jesus also glaubwürdig sein in Bezug auf seine Wiederkunft, wenn alle, die diese Prophezeien hörten, lange vor der Wiederkunft tot sein würden? Mit anderen Worten, es ist sehr einfach, etwas vorherzusagen, was in ferner Zukunft liegt, Dinge, die dann nicht eintreten oder sich nicht beweisen lassen, weil ihr bis dahin ja alle tot seid. Man kann ja viel sagen. Wie könnte ich als Prophet bekannt sein, wenn es keine Möglichkeit gäbe, meine Prophezeiung zu überprüfen? Nun, in der Regel gaben Propheten, denen Gott wirklich eine Prophezeiung für die entfernte Zukunft eingab, auch eine Prophezeiung für die nahe Zukunft. Das ist sehr interessant, um damit auch ihre Glaubwürdigkeit zu bestätigen. Mit anderen Worten, wenn der Prophet sich in der historisch bewiesenen Prophezeiung als korrekt erweist, dann können wir ihm auch vertrauen für die Prophezeiung, die weit in der Zukunft liegt. Versteht ihr das? Selbst wenn wir das nicht sehen, können wir ihm dann glauben, weil die erste Prophezeiung in Erfüllung getreten ist. Und der Grund dafür, dass Jesus die Zerstörung Jerusalems in Vers 2 als Prophezeiung erwähnt, ist nicht der, dass er damit die ganze Predigt zu diesem Thema einleiten will, sondern um euch einen historischen Punkt zu geben und ihn, anhand dessen ihr bestätigen könnt, dass er die Wahrheit spricht. Also sagte er, es werde kein Stein auf dem anderen bleiben. Und wirklich, ihr müsst dabei verstehen, dass dieser von Herodes gebaute Tempel wirklich riesig war. Ich möchte euch nur ein paar Dinge hinzufügen. Wir haben das schon drüber gesprochen. Der Tempel wurde von 20 vor Christus bis 10 vor Christus errichtet. 10.000 Steinmetze und Steinsetzer arbeiten 10 Jahre lang daran und das war nur das Hauptgebäude. Und es gab auch 1.000 Priester, die als Steinmetze und als Tischler arbeiteten, weil nur ein Priester einen heiligen Ort einrichten konnte. Es gab also 10.000 einfache Arbeiter und 1.000 Priester, die die heiligen Teile des Tempels bauten. Und wirklich, das waren in diesen 10 Jahren nur für das Hauptgebäude. Die Bauarbeiten gingen dann von 10 vor Christus bis 64 nach Christus weiter. Es handelt sich hier um ein Bauprojekt, das über 84 Jahre sich erstreckte, bevor es dann schließlich im 64 nach Christus fertig war und 6 Jahre später in 70 nach Christus völlig zerstört wurde. Das Werk von über 80 Jahren wurde also innerhalb weniger Monate zunichte gemacht. Nun, hat sich dabei die Prophezeiung erfüllt, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird? Ja, nicht ein Stein blieb auf dem anderen und die Römer machten die Tempelanlage buchstäblich dem Boden gleich. Das ist historisch erwiesen, darüber streitet keiner. Da gibt es keine Diskussion in der Geschichte. Das geschah im Jahr 70 nach Christus. Genauso wie Jesus es vorausgesagt hatte. Und zu der Zeit erschien die Prophezeiung darüber ein wenig lächerlich. Es schien fast unmöglich. Es schien, als könnte sich das nie bewahrheiten. Und eben das verleiht der Sache so viel Glaubwürdigkeit. Jesus sagt etwas vorher, das niemand hätte erwarten können. Niemand hätte sich erträumen lassen, dass so etwas kommen würde. Und dass etwas mächtig genug wäre, diese Anlage niederzureißen. Oder dass jemand überhaupt auf die Idee käme, so ein prächtiges Gebäude niederreißen zu wollen. Aber genau das geschah. Und ich habe euch vom Zorn und der Leidenschaft der römischen Soldaten erzählt. Der war so groß, dass selbst der römische General mitten im Feuer, mitten in der Zerstörungsaktion sagte, die Soldaten sollten aufhören, aber sie hörten nicht auf. Sie brannten den Tempel runter und er konnte es nicht verhindern. Sie waren so besessen, wahrscheinlich durch die Mächte Satans, dass sie die Tempelanlage dem Erdboden gleich machten, um alle Überreste der Anbetung Gottes zu beseitigen. Aber dabei erfüllten sie letztlich genau das, was Jesus vorausgesagt hatte und bestätigen seine Glaubwürdigkeit. Wir wissen also, dass Jesus nicht nachträglich durch eine in der nahen Zukunft liegende Prophezeiung verifizieren lässt. Dann können wir ihm auch vertrauen in den Dingen, die er über die ferne Zukunft spricht, oder? Und darin liegt der Grund für die Vorhersage der Zerstörung des Tempels in Vers 2. Sie dient dazu, seine Glaubwürdigkeit als wahrhaftiger Prophet zu etablieren. Nun, die Jünger denken allerdings, all das sei Bestandteil des Endes. Und deshalb fragen sie, was wird das Zeichen sein dafür, dass all dies sich dem Ende nähert? Und das ist die Frage in Vers 3. Und das löst die Predigt aus. Es löst die Predigt aus, die ab Vers 4 beginnt und dann bis Kapitel 25 geht. Übrigens ist diese Handlung von Jesus, eine Prophezeiung über die nahe Zukunft zu verwenden. Diese Prophezeiung ist nicht etwas Sonderbares, sondern auch die Propheten Daniel, Zacharja, Jesaja, sie taten genau das. Es ist typisch für Propheten, das zu tun. Sie stellten also die Frage, was wird das Zeichen deines Kommens und das Ende der Weltzeit sein? Und unser Herr antwortet, und wir sehen das in den Versen 4 bis 14, dass er eine Reihe von Zeichen nennt, die er in Vers 8 als den Anfang der Wehen bezeichnet. Und wie wir bereits gesagt haben, setzen Wehen wo ein? Ganz am Ende. Und sie leiten eine Geburt ein. Sie sind das, was bei einer Frau zu einer Entbindung führt. Deshalb werden am Ende der Weltzeit gewisse Dinge geschehen, die das Reich unseres Herrn Jesus Christus einleiten werden. Und das Reich ist sozusagen das Kind. In den Versen 4 bis 14 lesen wir also über diese allgemeinen Dinge, die geschehen werden. Und sie werden der Anfang vom Ende sein, kurz vor dem Kommen Christi. Aber dann in Vers 15 geht er noch einen Schritt weiter und sagt, es gibt ein spezifisches Ereignis, das die ganze Sache anstößt. Und was war das? Der Gräuel der Verwüstung aus dem Propheten Daniel. Wenn ihr also den Gräuel der Verwüstung seht, wisst ihr, dass die ganze Sache eingeleitet wird. In Vers 21 heißt es, denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist. Und auch keine mehr kommen wird. Wenn ihr also dieses eine Ereignis seht, ist das der Auslöser. Das ist das Signal, das die Wehen einleitet. Und letzte Woche haben wir uns im Detail mit Vers 15 befasst und den Gräuel der Verwüstung diskutiert. Dieser Gräuel der Verwüstung bezieht sich auf den Antichristen, der in diesen Tempel kommt, der in der Endzeit wieder errichtet wird. Und er wird dort hineinkommen, wo die Juden anbeten. Er kommt zu den Juden als ihr Beschützer. Er kommt als Verbündeter. Er kommt als jemand, der sich gegen die Bedrohung dieser nordischen, russischen, arabischen Aggression beschützt. Und er kommt, um quasi ihr Erlöser zu sein. Und in Daniel 9 heißt es, sie unterzeichnen einen Vertrag mit ihm. Ja, sie gehen ein Bündnis mit ihm ein. Er ist der Führer eines wieder zum Leben erweckten römischen Reiches, eines westlichen Bündnisses. Und genau das sagt Daniel voraus, dass sie alle zusammenkommen werden und aus ihnen dieser eine große Führer hervorgehen wird. Der dann dieser Beschützer Israels ist und mitten in diesem siebenjährigen Zeitraum wird er das Heiligtum entweihen. Er entweiht ihre Anbetung. Er errichtet einen Götzen. Und ihr wisst, das ist ein Bild von sich selbst, wie in 2. Thessalonicher 2 und in Offenbarung 13 heißt. Er verlangt, dass die ganze Welt ihn anbetet. Und das ist der Auslöser, der das ganze Inferno der Endzeit ins Rollen bringt. Vers 15 beschreibt das als den Greuel der Verwüstung. Es ist ein verabscheuungswürdiger, götzendienerischer Akt, der für die Juden Entweihung in den Tempel bringt. Und wenn das geschieht, werden all diese Dinge in Versen 4 bis 14 einsetzen. Pseudo-Erlöser werden kommen, Kriege, Kriegsgerichte, Heidenvölker gegen Heidenvölker, Reiche gegen Reiche, Hungersnöte, Erdbeben und Menschen, die im Rahmen ihrer Verfolgung ausgeliefert, umgebracht und gehasst werden. Und es wird Verrat und falsche Propheten und Verführer geben. Die Sünde wird um sich greifen und Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen, wie es in Vers 12 heißt. Die Liebe der Menschen wird erkalten und all das wird vom Greuel der Verwüstung ausgelöst werden in der Mitte dieser 7 Jahre, dieser 70. Jahrwoche Daniels. Satans falscher König wird König über die ganze Welt und ist ein Dämonenbesessener, ein von der Hölle inspirierter, Christus hassender, Gott trotzender, Christen tötender, was finden wir noch, die Juden verachtender Mann der Sünde, der die Zügel der Herrschaft über die Welt in die Hand nimmt. Wisst ihr was? Und Satan zieht dann alle Register in seinen Versuch, alle Christen zu zerstören, alle Juden, die Nation Israel und Jesus Christus davon abzuhalten, sein Reich aufzubauen. Und wie schon erwähnt, das müssen wir im Hinterkopf behalten, die Gemeinde ist zu diesem Zeitpunkt schon weg. Entrückt. Wir werden also nicht da sein, sondern sehen freudig der Zeit entgegen, wenn der Herr uns erlöst und dann sein Gericht über die Erde bringt. Und wir kehren dann mit ihm zu Beginn des Reiches aus dem Himmel auf die Erde zurück. Und das Thema werden wir in späteren Predigen noch betrachten. Der Herr hat uns also ein klares Bild seiner Wiederkehr gegeben. Er sagt, hier sind Wehen, hier ist die Art von Dingen, die geschehen, und hier ist der Auslöser für all das. Jetzt in den Versen, und jetzt kommen wir zu dem heutigen Text. In den Versen 16 bis 28 warnt er uns dann. Er warnt alle Leser, die das lesen, die das wissen werden zu der Zeit, wenn das geschieht. Und er warnt vor 4 Dingen, und 3 Dinge werden wir uns heute anschauen. Er warnt vor schwerem Unheil. Er warnt vor subtiler Verführung, vor sündhafter Korruption und er warnt letztlich vor der Wiederkunft. Aber das werden wir beim nächsten Mal sehen. Und das sind die Dinge, die wir wirklich sehen sollten. Vers 15 heißt es, wenn, und das beginnt mit wenn ihr nun den Greuel der Verwüstung seht, lass uns zu Vers 16 gehen, dann flieht auf die Berge. Fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, heißt es. Wie sieht die Reaktion aus, wenn das geschieht? Und wenn das geschieht, flieht. Das griechische Wort lautet fugo und bedeutet Flüchtling. Rennt, lauft weg, denn solange ihr in Jerusalem bleibt, schwebt ihr in Lebensgefahr. Ihr seid dem Risiko der Verfolgung ausgesetzt, besonders als Juden, weil der Antichrist Israel vernichten will. Satan will das schon seit Anbeginn der Zeit, denn wenn er Israel eliminieren kann er den ganzen Plan Gottes über den Haufen werfen, der letztlich daran erfüllt wird, Israel das Heil zu bringen und in sein Reich zu bringen. Und Satan hat das versucht, die Juden während der gesamten Menschheitsgeschichte auszulöschen. Und wenn der Antichrist in Jerusalem die Herrschaft übernimmt und seinen Thron direkt dort in Jerusalem errichtet, werden die Juden, die noch übrig sind, sehr verletzlich sein. Und deshalb sagt er, es sei besser, zu jener Zeit zu fliehen. Ihr solltet besser fliehen. Und nicht nur das, wenn es irgendwelche Gläubigen gibt, die sich weigern, den Antichrist anzubeten, die Christen sind, dann solltet auch ihr besser fliehen. Ihr solltet flüchten, wenn ihr in Judäa seid. Und Judäa ist das Gebiet, das Jerusalem zur Hauptstadt hat. Alle von euch, die Gläubige sind, sollten lieber auch flüchten, weil er auch euch vernichten will. Und in Offenbarung 13 sagt er, er will Krieg gegen die Heiligen führen. Und wir wissen aus Offenbarung 12, dass er Israel auslöschen will. Und das allgemeine Gebot hier lautet also zu fliehen. Für jeden, der sich weigert, sich vor dem Bild des Antichristen zu verbeugen, sei es die Juden, die sich weigern, oder Christen, die sich weigern, das zu tun, ihr solltet lieber fliehen. Wir glauben also, wenn das geschieht, wird es zum Schutz eine Art Auszug aus dem Land geben, aus der Stadt Jerusalem heraus, aber nicht jeder wird es schaffen. Und geht einmal kurz zurück zu Sacharja, Kapitel 13 und Vers 8. Und hier betrachtet Sacharja denselben Zeitraum. Und da heißt es, und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land 2/3 ausgerottet werden und umkommen. Nun, nicht alle Juden werden das überleben. Der Antichrist wird gegen sie vorgehen und 2/3 werden sterben. Und es wird eine schreckliche Massenvernichtung geben. Und das Inferno, das die Juden in der Zukunft ereilen wird, wird groß sein. Oder wie uns Vers 21 sehr deutlich sagt, weitaus größer sein als alles, was sie je erlebt haben. Ihr denkt, kann das noch möglich sein? Es wird möglich sein. 2/3 werden sterben. In Vers 9 heißt es, 1/3 werde übrig bleiben, geläutert und von Gott bewahrt werden. Sacharja sagt uns also, dass die Juden, wenn sie fliehen, nicht alle überleben werden. Nun schlagt einmal Offenbarung Kapitel 6 auf. Bitte denkt daran, dass hier über eine Zeit wie die heutige und Menschen wie unsere Menschen gesprochen wird. Es handelt sich hier nicht um irgendeine Art außerirdischer Fantasie. Man könnte manchmal einen Eindruck haben, wenn man Offenbarung liest, das ist irgendwie außerirdische. Nein, das sind Menschen wie wir. Das hier ist etwas wie hier und jetzt. Leute, und wenn dieser politische Herrscher aus dem wiedererstarkten Europa, dieser westlichen Macht, die Herrschaft übernimmt und sagt, es sei Gott und dieses Bild macht und alle diese Dinge tut und beginnt, die Erde zu vernichten, und das dann direkt in Jerusalem beginnt, werden die Menschen um ihr Leben rennen müssen. Das wird ein echter Holocaust beziehungsweise ein Inferno sein. Und von den Juden werden viele sterben, 2/3 von ihnen werden sterben. Und viele andere auch. Jetzt in Offenbarung 6 sehen wir, dass in Vers 9, wenn das fünfte Siegel geöffnet wird, das ist ein Siegel, das dieselbe Zeit beschreibt, die als Drangsal bezeichnet wird, da heißt es, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Hier sind Gläubige. Es sind Christen, nicht Juden oder Juden. Was auch immer, aus der Zeit der Drangsal, die für ihren Glauben ein Märtyrertod gestorben sind. Auch sie sind nicht entkommen. Sie starben den Märtyrertod. Und sie bezahlen es mit ihrem Leben. Und sie werden hier quasi dargestellt, indem sie in Vers 10 ausrufen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Das ist ihre Frage. Wie lange noch, bis du dieses Blutvergießen stoppst? Indem der Antichrist die Heiligen umbringt. Und jeden von ihnen wurden weiße Kleider gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten. Oh, die Drangsal ist noch nicht vorbei. Sie fängt gerade erst an. Und dann heißt es, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Das ist Teil der Erfüllung. Es wird den Märtyrertod geben. Und wie es scheint, sieht Sacharja also die Ermordung von Juden und die Ermordung von Heiligen, die an Christus geglaubt haben, voraus. Aber nicht alle werden entkommen. Diejenigen, die nicht entkommen, bezahlen also mit ihrem Leben. Und darum geht es hier. Deshalb sagt er, flüchtet schnell, weil euer Leben auf dem Spiel steht. In Offenbarung 11 da lesen wir, dass 7000 Menschen in der Stadt Jerusalem durch ein Erdbeben sterben. In Kapitel 12, Vers 11 heißt es, es gibt Märtyrer, die ihr Leben nicht bis in den Tod geliebt haben. Mit anderen Worten, gibt es zwar manche, die Christus verraten Und manche, die ihn leugnen, statt zu sterben. Aber es gibt auch andere, die ihr Leben nicht so sehr lieben. Sie sind bereit, für das Zeugnis um Christi willen zu sterben. Und sie tun es. Kapitel 13 dann und Vers 7 lesen wir, er führt Kriege mit den Heiligen und er überwindet sie auch. Und das weist nochmals auf den Märtyrertod hin. Dann in Kapitel 17 und Vers 6 zeichnet ein Bild des falschen religiösen Systems, das vom Blut der Märtyrer berauscht ist. Und all diese Abschnitte zeigen uns also, dass, wenn diese Sache geschieht, wenn der Gräuel der Verwüstung errichtet wird, wenn der Antichrist zum Herrscher der Welt wird, der von Satan angetrieben wird, von dämonischen Kräften und Männern und Frauen auf der ganzen Welt unterstützt wird, wenn er gegen Israel auszieht, dass sie dann um ihr Leben rennen müssen. Und nur ein Drittel das überleben wird. Er geht während des ganzen Zeitraums gegen die Gläubigen vor, der Antichrist, und sie müssen um ihr Leben rennen und nicht alle werden es schaffen. Aber für diejenigen, die fliehen, wird es übernatürliche Hilfe geben. Darauf wird besonders in Offenbarung Kapitel 12 Bezug genommen, und da möchte ich darauf verweisen, wir sehen eine Frau und ein Kind, und die Frau ist Israel, das Kind ist Christus. Und es beschreibt die Tatsache, dass Christus aus der Nation Israel hervorging, und dann taucht ein Drachen auf der Bildfläche auf, und dieser Drache ist Satan, und er verfolgt die Frau, und natürlich will er wen umbringen? Das Kind. Aber es gibt einen großen Verfechter für die Sache Gottes, der die Frau und das Kind schützt. Leute, denn das ist niemand anderes als der Erzengel Michael in Vers 7. Und Michael bekämpft die Dämonen und siegt in Vers 8. Michael geht als Sieger hervor. In Vers 6 steht, und die Frau, das ist Israel, floh in die Wüste. Die Frau floh in die Wüste. Hier flüchtet Israel zum Schutz, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, hört mal gut zu, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. 1260 Tage, 42 Monate oder 3,5 Jahre, das ist immer die Zeit der großen Drangsal. Es sind immer 3,5 Jahre, denn inmitten des siebenjährigen Bundes, über den Daniel spricht, bricht der Antichrist ihn. Und 3,5 Jahre lang, 42 Monate, 1260 Tage, gibt es dieses Inferno. Israel flieht also. Und daraufhin werden sie 1260 Tage lang von Gott an einem Ort, der von Gott vorbereitet ist, geschützt. Ist das nicht interessant? Israel ist übrigens ein guter Ort, um zu fliehen, weil es überall Höhlen gibt. Wenn man da war, weiß, wovon ich rede. Im ganzen Land gibt es Verstecke, auch in Edom und in Moab. Überall, es gibt viele Verstecke in der verlassenen Wüste. In Vers 13 sehen wir Satan, der die Frau verfolgt, und sie flieht jetzt. Und in Vers 14 heißt es, und es wurde der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben. Und irgendwie verhilft ihr wahrscheinlich Michael dazu, und es ist übernatürlich, dass dieser große Beschützer Israels in die Wüste fliegt und die Menschen tragen wird und sie für eine Weile ernährt werden können, für eine Zeit. Für eine Zeit, das ist eins, und Zeiten, das ist zwei, und eine halbe Zeit, das ist eine Hälfte. Eins plus zwei plus ein halb macht dreieinhalb. Und da sind wir wieder bei diesem Zeitraum. 3,5 Jahre. 3,5 Jahre werden Michael und seine Engel, also die Menschen, auf übernatürliche Weise erstmal erlösen. Wir schaffen sich an einem Ort der Sicherheit und einen Ort des Schutzes zu retten. Und das bezieht sich gewiss auf Israel und eventuell auch auf gläubige Nichtjuden und andere, die dem Massaker des Antichristen entkommen. Aber lasst uns zu Matthäus 24 zurückgehen. Der Herr sagt also, wenn ihr dieses Ereignis also seht, rennt so schnell ihr könnt, verschwindet von dort. Vers 16 sagt, sogar flieht auf oder zu den Bergen, wo ihr euch verstecken könnt. Und in Vers 17 wird es dann anschaulich, wer auf dem Dach ist, der steige nicht herab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wenn ihr gerade auf dem Dach sein solltet, und zu jener Zeit befanden sich die Terrassen auf dem Dach, und wenn man heute nach Jerusalem geht, kann man das teilweise noch sehen, und draußen führt eine Außentreppe herunter, wenn man gerade auf diesem Dach ist, soll man nicht reingehen, um sich noch Sachen zu holen, sondern hier ist der Befehl, geht runter, verlasst die Stadt, denn wenn diese Sache geschieht, wie es im Buch der Offenbarung heißt, wird die Verwüstung kommen und der Tod wie eine Flut. Es wird wie eine Springflut, wie ein Feuer über das Land kommen. Geht hinaus, geht nicht einmal ins Haus, um eure Sachen zu holen, nehmt nichts mit, springt vom Dach am besten herunter und rennt so schnell ihr könnt. So schrecklich wird die dann kommende Zeit sein, dass jede Verzögerung den Tod bedeutet. Und deshalb erwartet und ermahnt der Herr sie zu einem normalen Rückzug für ihre Sicherheit. Und der Herr lässt sie nicht dort verharren, sagt einfach, verschwindet von dort, rennt. Und in Vers 18 heißt es, und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen. Und Kleider bezieht sich hier auf das äußere Gewand, wenn man auf dem Feld arbeitet und man sein äußeres Gewand auf den Wagen gelegt hat, der vielleicht ein bisschen im Abseits steht, dann soll man nicht dorthin gehen. Man soll sofort weglaufen und flüchten. Geht einfach fort, rennt einfach fort, weil Satan die Herrschaft übernommen hat. Die Kräfte der Hölle haben sich etabliert und das Inferno kommt, rennt, verschwindet von dort. Und dann Vers 19, wehe aber den Schwangeren. Und das heißt im Griechischen tatsächlich, Frauen, die etwas in ihrem Leib haben, den Stillenden in jenen Tagen. Warum das? Nun, manche Kommentatoren sagen, weil es wirklich schwer ist zu rennen, wenn man schwanger ist oder wenn man ein kleines Baby im Arm hält und das noch gestillt wird, ist, da kann man wirklich nicht so schnell laufen, das stimmt ganz gewiss. Aber ich glaube, es steckt noch mehr dahinter. Und in Hosea Kapitel 13 betrachtet es der Prophet das Ende und redet über das Heil Israels, über ihre Rückführung und wie Gott über jene richten wird, die Israel falsch gerichtet haben. Und in Kapitel 14, Vers 1 steht etwas sehr Interessantes. Samaria muss es büßen, denn es hat sich gegen seinen Gott empört. Wenn Gott kommt, um die rebellischen Menschen zu richten und alle losen Fäden der Gesetzlosigkeit von Ephraim oder Samaria zusammenführen wird, wenn Gott kommt, um zu erneuern, muss er es vorher reinigen. Und im selben Vers heißt es dann dort, durch Schwert sollen sie fallen, ihre Kinder sollen zerschmettert werden. Deshalb warnt er diejenigen mit kleinen Kindern. Und ich glaube, wenn der Antichrist kommt, wird es eine Vernichtung der Kinder geben. Ähnliches wird in Hosea 14,1 oder bei einigen Übersetzungen ist 13, Vers 16 vorausgesagt. Und die Erfüllung davon geschah durch die Gräueltaten der Assyrer. Übrigens auch, als Satan versuchte, die Geburt Christi zu stoppen, was machte er? Er brachte alle kleinen Kinder um. Ebenso als Satan den christusähnlichen Propheten Mose töten wollte, brachte er alle kleinen Kinder um, um an Mose heranzukommen. Und zu jener Zeit wird es nicht anders sein. Ich denke, der Antichrist wird die Erde von solch höllischen Aktivitäten überhäufen, dass auch Kinder zerschmettert werden und schwangere Frauen, die ein Kind unter dem Herzen tragen, aufgeschlitzt werden. Und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund dafür, dass der Herr vor diesen so deutlich warnt. Leute, das ist einfach unglaublich. Aber das liegt darin, dass wir das Wesen dieses Infernos wahrscheinlich nicht richtig verstehen. Wenn Satan vollständige Kontrolle über diese Welt hat und die Gemeinde entrückt wurde, der Heilige Geist die Sünde nicht mehr in Zaum hält und jegliche Sünden um sich greifen und die Hölle auf Erden losbricht, das sind die Dinge, die dann geschehen. Und deshalb sagt unser Herr, zu jener Zeit sollt ihr lieber fliehen und zwar schnell. Wie traurig ist es für diejenigen, die kleine Babys haben, welche getötet werden und die Schwangeren, die das an ihrem eigenen Leib spüren werden. Und dann sagt er in Vers 20, bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Das betont einfach nur die Dringlichkeit. Betet, dass es nicht im Winter ist. Es könnte kalt sein, es könnte regnen, es könnte sogar schneien. Es gibt Teile in Israel, in denen es schneit. Und deshalb müsst ihr beten, dass es nicht zu einer Zeit geschehen wird, wenn ihr nicht zügig reisen könnt. Und nicht am Sabbat. Betet, dass es nicht am Sabbat geschieht, besonders wenn ihr durch gewisse Teile Jerusalems laufen oder fahren müsst. Denn wenn es sich um die Teile handelt, wo radikale und legalistische Juden leben, werden sie euch steinigen, wenn ihr das tut. weil sie sich an das Sabbatgebot halten, dass man am Sabbat nicht mehr als 2000 Ellen reisen darf. Der Herr sagt also, hoff darauf, dass es nicht zu einer ungelegenen Zeit geschieht, die euch von der Flucht abhalten wird. Hofft einfach, dass es nicht eine Zeit ist, in der ihr bei dem Versuch, die Stadt verlassen, Schwierigkeiten bekommt. Hofft einfach nicht, dass ihr euch in der Situation befindet, wo ihr ein kleines Kind habt und schwanger seid. Hofft, dass ihr so schnell wie möglich rennen könnt und für nichts umkehren müsst. Lasst alles sofort hinter euch. Nun, dieses Inferno wird unvorstellbar groß sein. Warum Vers 21 sehen wir das? Denn dann wird eine große Drangsal sein. Sehr großes Unheil. Er warnt vor diesem schweren Unheil. Druck, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Das ist die schlimmste Zeit. Es ist die schlimmste Zeit, die es je auf der Welt gegeben hat. Unvergleichlich. Selbst wenn wir alle Katastrophen der Menschheitsgeschichte zusammennehmen würden, kämen sie dem hier nicht nahe. Verschwindet einfach. Der Herr sagt, flieht, geht. Und viele werden sterben an den Dingen, die in den Versen 4 bis 14 beschrieben sind. Denn wenn der Gräuel der Verwüstung kommt, dann kommen Kriege und Kriegsgerüchte, dann kommt der Zerfall der Welt, Hungersnot, die Erdbeben, Seuchen, von denen auch Lukas berichtet, und der Verrat, die Verfolgung, der Hass, und dann bricht die Hölle los. Und das wird übrigens uns in den Kapiteln 6 bis 19 in der Offenbarung beschrieben. Detailliert. Als erstes werden die Siegel geöffnet, dann ertönen die Posaunen und dann werden die Zorneschalen ausgegossen. Das alles sind Bilder von eskalierenden, zunehmend intensiveren Gerichten über die Erde. Und dieser Zeitraum dauert 3,5 Jahre. Das sehen wir nicht nur im Buch der Offenbarung, sondern auch beim Propheten Daniel, der keine Zweifel an dieser Zeitspanne lässt. Denn in Daniel 7 und Vers 25 heißt es, dass dieser Antichrist, der da kommen wird, für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit kommen wird. Und das macht genau was? 3,5 Jahre. Das ist immer der übliche Zeitraum, in dem dieser Herrscher auf dieser Welt am Ende der Weltzeit Chaos verursachen wird. Und letztes Mal haben wir uns Daniel 12 angeschaut und einige weitere Hinweise zu eben diesem Zeitraum gesehen. Aber in Offenbarung 11, Vers 2 und 13, Vers 5 werden dieselben 3,5 Jahre als Konzept erwähnt. Wie schlimm ist es, Vers 21, Matthäus 24, 21? Wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Nun, es ist wirklich traurig, das zu sagen, aber es ist die Wahrheit. Die korrekte Botschaft, die man Israel heutzutage geben muss, ist, dass die Dinge nicht besser werden, sondern viel schlimmer. Sie werden so schlimm werden, dass die Prophezeiung von Sacharja erfüllt werden wird. Und es wird eine Entweihung und einen Gräuel geben. Es wird ein Inferno in Jerusalem geben, das 2/3 der Menschen das Leben kosten wird. Es wird etwas so Verheerendes kommen, dass ihr euch das in euren schlimmsten Träumen nicht einmal vorstellen könntet. Denn wie Hosea sagt, es möglich ist, dass sogar schwangere Frauen aufgeschlitzt und die Kinder von stillenden Frauen zerschmettert werden. Es ist unglaublich, das sich vorzustellen. Ihr Lieben, aber nichts davon, absolut nichts, bezieht sich auf irgendeine Form der Zerstörung von Jerusalem in 70 nach Christus. Der einzige Grund, nochmals, warum unser Herr das überhaupt anführte, war aus Gründen seiner Glaubwürdigkeit. Und der Versuch in der Zerstörung Jerusalems, die Erfüllung dieser Verse zu sehen, ist wirklich albern, ist absolut albern. Aber Leute, die das tun wollen, versuchen oft auch das gesamte Buch der Offenbarung auf die Zerstörung Jerusalems zu beziehen, was wirklich nicht möglich ist, es sei denn, ihr belügt euch selbst über die Schrift. Die schlimmste Zeit in der Geschichte der Welt, in Vers 22 wird das sehr faszinierend beschrieben, heißt es, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Und es ist wirklich interessant, darüber nachzudenken, was das bedeutet. Was ist mit verkürzt gemeint? Nun, er spricht hier von 3,5 Jahren, 42 Monaten, 1260 Tagen. Jedes Mal, wenn die Bibel davon spricht, spricht sie davon, eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Nirgendwo steht, dass es kürzer sein wird. Es ist immer dieselbe Zeitspanne. Und das griechische Wort für verkürzt ist interessant. Es könnte bedeuten, dass es sofort aufhört. Es endet sofort, es endet schnell. Und sofern Gott nicht bestimmt hätte, dass diese Zeit schnell und nach 3,5 Jahren beendet werden würde, würden sogar die Auserwählten vernichtet werden. Aber es gibt wahrscheinlich noch eine bessere Erklärung für dieses Wort. Denn es heißt nicht, wenn nicht jener Tag, was den Zeitraum quasi einen einzigen Tag des Gerichts umfassen würde, die Bibel würde den Singular für diesen Zweck benutzen, der Tag des Gerichts, der Strafe. Es heißt hier, jene Tage. Jene Tage, wie es da steht, sind 24 Stunden Tage. Und sofern diese 24 Stunden Tage nicht verkürzt würden, ich glaube, wenn der Gräuel der Verwüstung in Erscheinung tritt und die Menschen um ihr Leben laufen, Juden und Gläubige, um dem Ferno des Antichristen zu entkommen, dass Gott dann auf übernatürliche Weise durch seine Barmherzigkeit und Gnade die Länge des Tageslichts verändern wird, um ihnen den Schutz der Finsternis zu gewähren. Er wird die Tage, das Tageslicht verkürzen, um ihnen den Schutz der Finsternis zu gewähren. Nun, jetzt sagst du, wie kommst du denn dazu? Betrachtet einmal Offenbarung 6, Vers 12. Offenbarung 6, Vers 12, da sehen wir, das sechste Siegel wird hier wieder während des Zeitraumes geöffnet. Und es gab ein großes Erdbeben und die Sonne wurde schwarz wie ein Sack von Haaren, ein härener Sack. Und der Mond wurde wie Blut und die Sterne fielen vom Himmel auf die Erde wie ein Feigenbaum zu frühe Früchte abwirft. Vers 14, und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Wir sehen hier eine Änderung der himmlischen Gestirne. Und wenn die Sonne schwarz wird, Leute, dann wird es dunkel. Und wenn die Sonne schwarz wird, ist übrigens auch der Mond dunkel und die Sterne erlöschen. Kapitel 8, Vers 12 beschreibt das erste Gericht, nämlich die Siegel, wie wir gerade gesehen haben. Die zweite sind die Posaunen, aber achtet einmal, was bei den Posaunen in Kapitel 8, Vers 12 geschieht. Da heißt es, und der vierte Engel stieß in die Posaune, da wurde der dritte Teil der Sonne, der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde und der Tag für den dritten Teil seiner Dauer kein Licht habe und die Nacht in gleicher Weise. Ist das nicht interessant? Das Tageslicht wird um ein Drittel reduziert. Jetzt geht einmal zu Kapitel 16 und Vers 10, dort heißt es, und der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres und dessen Reich wurde verfinstert und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz. All das geschieht offenbar nach und nach, immer weniger tagesgleich, bis schließlich am Ende der Drangsal totale Finsternis herrscht und die Scharen des Antichristen sich in absoluter Finsternis bewegen. Schaut euch Sacharja 14,6 an zum Beispiel. Und das wird natürlich zum Schutz für die Auserwählten. Matthäus 24, 22 könnte also so verstanden werden. Und wir können da nicht dogmatisch sein. Ja, das ist, ich würde nicht dafür jetzt sterben wollen. Aber das ist eine mögliche Auslegung. Es scheint logisch zu sein. Und da heißt es, wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Es ist nur der Schutz der Nacht und des ausgeschalteten Tageslichts, der die Menschen rettet. Und nur für die Auserwählten werden jene Tage verkürzt werden, damit Gott sein auserwähltes Volk bewahren kann. Nun, ihr könnt das Wort auserwählt auf Israel beziehen. Meine Auserwählten, wie sie im Alten Testament heißen, meine Auserwählten. Und Gott bestätigt, dass er diese Nation auserwählt hat. Und deshalb schützt er sein Volk, er bewahrt seinen Überrest, er bewahrt ein Drittel, damit er sie erlösen und in das Reich Gottes führen kann. Nicht alle Juden werden sterben. Und ich kann deshalb in den Auserwählten dort das auserwählte Volk Israel sehen, wie wir es in Römer 9 bis 11 sehen, wo Paulus über Israel als die auserwählte Nation spricht Nicht das erlöste Israel, aber Israel als Volk. Und ich kann in dem Wort Auserwählte auch die erlösten Gläubigen aus allen Nationen sehen. Aber um seine auserwählte Nation zu bewahren und seine erlösten Kinder zu bewahren, verkürzt Gott die Tage, damit der Antichrist nicht sowohl die Juden als auch die Gläubigen ermorden kann. Steht es? Um der Auserwählten willen. Und das ist wirklich wunderbar. Und das ist das erste Mal im Neuen Testament, dass das Wort Auserwählte verwendet wird. Und jetzt wird uns das Konzept vorgestellt, nämlich dass Menschen zu Gott gehören. Wir gehören zu ihm, weil er uns auserwählt hat. Und auserwählt bedeutet zu wählen, herauszurufen. Er hat uns gewählt und er hat Israel gewählt. Wenn Israel sein auserwähltes Volk war, dann bestreiten wir das nicht, oder? Wisst ihr, selbst Menschen, die die Lehre der Auserwählung in Bezug auf unser Heil bestreiten wollen, leugnen die Lehre der Auserwählung in Bezug auf Israel nicht. Sie sagen nicht, Gott sei eines Tages ausgegangen und habe gesagt, oh, wer von euch meldet sich, um mein Volk zu sein? Wer möchte mein Volk sein? Und die Juden haben alle gesagt, wir möchten dein Volk sein. Nein, es gibt keinen Zweifel, dass Gott Israel auserwählt hat. Und wenn Israel Gottes auserwähltes Volk ist, warum sollte es dann uns durcheinander bringen, dass die Gemeinde ebenfalls von Gott auserwählt wurde? Macht keinen Sinn, oder? Er sagt hier also, ich werde mich um meine Auserwählten kümmern. Soll ich euch noch was sagen? Er kümmert sich wirklich um seine Auserwählten. Niemand würde sonst überleben, um in sein Reich zu kommen. Es würde keine erlösten Juden geben, die in das Reich einziehen. Es würde keine erlösten Nichtjuden geben, die in das Reich einziehen, wenn die Tage nicht verändert und verkürzt werden würden. Wisst ihr, was es mir sagt? Wenn Gott jemanden für sich erwählt, wird er diese Person für sich bewahren und seine Verheißung erfüllen. Selbst wenn er das ganze Universum dafür umstrukturieren muss. Ist das nicht wunderbar? Gott gibt euch garantiert Schutz. Und selbst wenn er das Universum dafür umstrukturieren muss. Boah, gibt euch das nicht ein Gefühl der Sicherheit? Mir ja. Der Herr wird buchstäblich das ganze Universum auf den Kopf stellen, um die Seinen zu schützen. Das ist einfach wunderbar. Und er tut es um der auserwählten Willen. Er ändert einfach alles und komprimiert das Tageslicht auf einen kurzen Zeitraum und löscht es letztlich ganz aus, damit sie sicher sein können. Das geschieht ganz am Ende. Und noch etwas. Wenn ihr das Tageslicht um ein Drittel beschneidet, wird das auch den Wachstumszyklus beeinflussen. Und deshalb wird es auf der ganzen Erde was geben? Hungersnöte. Es wird Hungersnöte geben, die wiederum werden dann zu mehr Hass und Wut und allem anderen beitragen. Aber das, ihr Lieben, trägt zum Schutz der Auserwählten bei. Das ist so wunderbar. Der Herr nutzt jedes Mittel, um die Seinen zu schützen, selbst indem er die Funktionen des Universums verändert. Das ist wirklich ein tröstlicher Gedanke. Er sagt also, seht, wenn ihr am Leben seid und den Gräuel der Verwüstung seht, lauft so schnell ihr könnt. Denn erstens wird schnelles Unheil kommen und zweitens, und das ist sehr leicht zu erkennen, wird es subtile Verwirrung geben. Folgendes geschieht, all diese Menschen rennen und diejenigen, die nicht sterben, verstecken sich alle dort draußen. Sie verstecken sich alle irgendwo und der Herr nimmt sich ihre an und vielleicht werden sie mit Manna vom Himmel gespeist. Wir wissen es nicht. Gott kann sie versorgen. Und wisst ihr, worauf sie warten? Nun, sie können das in Matthäus lesen und werden es zu jener Zeit lesen und sie werden sagen, das ist es, wir haben es gesehen. Oh, wir haben es gesehen. Was denn? Wir sind gerannt, wir sind in den Bergen, wir verstecken uns. Jetzt kommt der Herr. Und sie sind sehr verletzlich. Die geflüchteten Menschen, die verzweifelt sind, sind sehr verletzlich. Und dann wird es eine Unzahl von Propheten geben, die herbeigerannt kommen und sagen, er ist hier, er ist hier, er ist dort in der Wüste, er ist unten beim Meer. Und wir haben ihn in einer Geheimkammer in Jerusalem versteckt. Kommt, kommt mit. Und sie werden so verletzlich. Vers 23 bedeutet also, hütet euch vor subtiler Verführung, Verwirrung. Nicht nur vor schlimmem Unheil, sondern auch vor subtiler Verwirrung. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Glaubt es nicht. Das ist eine Täuschung. Sie versuchen euch in die Irre zu führen. Sie versuchen euch in eine Falle zu locken, euch zu fangen. Sie wollen euch umbringen. Der Drache Satan will die Juden, die Erlösten, auslöschen. Und er wird dazu jedes Mittel einsetzen. Und seine Verführung wird er einsetzen und sagen, oh, Christus ist gekommen. Er ist gleich dort, da drüben. Er ist dort drüben, kommt her. Er ist hier. Ihr verpasst sonst etwas. Glaubt das nicht. Denn es werden falsche Christusse, also diejenigen, die behaupten, der Christus und Messias zu sein, und falsche Propheten auftreten. Falsche Propheten, diejenigen, die versuchen, Menschen zu dem zu lenken, der behauptet, der Messias zu sein. Oh, er ist hier drüben. Kommt hier rüber. Der Messias ist gerade gekommen. Und sie werden große Zeichen und Wunder tun. Laut 2. Thessalonicher 2 werden sie satanische Wunder wirken. Falsche Wunder. Und zwar teuflische Mächte werden sie demonstrieren. Und diese Dinge werden so ansprechen, dass sie sogar die Auserwählten täuschen könnten, wie es in Vers 24 heißt, wenn es nur möglich wäre. Aber es ist nicht möglich. Und deshalb sagt Jesus das. Denn sonst würde er sagen, dass sie die Auserwählten verführen werden. Er sagt, nein, wenn es möglich wäre, würden sie die Auserwählten verführen. Aber die Auserwählten kann man nicht täuschen. Sie können nie in Bezug auf die Identität des Christus getäuscht werden. In Johannes 10 heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und wenn jemand zu einem anderen Christus überläuft, kannten sie den wahren Christus nie. Denn wenn man den wahren Christus einmal kennengelernt hat, kann man nicht mehr verführt werden in Bezug auf seine Identität. Die Auserwählten werden also geschützt. Sie können nicht verführt werden, auch wenn all diese Verführer kommen. Und laut 25 sagt Jesus ihnen diese Dinge im Voraus. Und er tat das schon in Vers 5 und in Vers 11. Er sagte, falsche Christusse, falsche Propheten, falsche Messiasse werden kommen. Ich habe es euch vorhergesagt. Und er hat es ihnen schon in den Kapiteln 7 gesagt, in Kapitel 15, Kapitel 16 und Kapitel 23 im Matthäus-Evangelium. Er hat es ihnen immer wieder gesagt, sie sollten sich vor diesen Verführern in Acht nehmen. Und deshalb ist es so wichtig, auch diese Botschaft zu hören. Hütet euch vor Verführung, lasst euch nicht verführen, haltet nicht nach irgendeinem heimlichen Messias-Ausschau. Achtet einmal auf Vers 26. Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist hier in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Kammern. So glaubt es nicht. Geht nicht in die Nähe des Ortes. Ihr werdet nur verführt. Wirklich? Wie wissen wir dann, wenn er kommt? Hey, Vers 27 ist so wunderbar. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Ist das nicht wunderbar? Es wird wie Blitze auf dem Horizont sein, von Osten nach Westen und einfach jeden schockieren. Seine Ankunft wird plötzlich und öffentlich und sichtbar und universell und herrlich sein. Und die ganze Welt wird ihn sehen. Das ist kein heimliches Ereignis. Schlagt einmal Offenbarung, Kapitel 1 auf. Und dort heißt es, Offenbarung 1, Vers 7. Und siehe, er kommt auf den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Ist das nicht großartig? Menschen werden nicht sagen, oh, er ist gekommen. Ihr habt ihn verpasst. Wann? War es wirklich? Leute, das wird nicht geschehen. Und niemand wird kommen und sagen, psst, er ist hier. Er ist hier versteckt. Kommt mal her. Glaubt das nicht. Lest einmal Offenbarung 19. Dort schießt er aus dem Himmel heraus, auf einem weißen Pferd, gefolgt von den weiß gekleideten Heiligen, den Engel der Heere im Himmel, und er kommt auf die Erde mit einem Schwert in seiner Hand, einem blutgespritzten Gewand, um die Welt zu richten und alle Armeen zu vernichten, die je im Kampf gegen ihn angetreten sind. Das wird wahrlich eine Ankunft sein, die jeder sieht. Wenn ihr also das Zeichen seht, rennt schnell, wegen schlimmem Unheil, subtiler Verwirrung und drittens, Vers 28, sündhafter Korruption, verschwindet, wegen der Dinge, die geschehen werden. Die Welt wird so korrupt werden, so verdorben, so schlecht. Da heißt es, denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Und das ist wie ein kurzer Spruch. Ihr seht Kadaver und gleich darauf die Geier. Und in dem Land Israel gibt es wirklich Aasgeier. Sie sind heimisch in dieser Region. Das griechische Wort dafür lautet Aetos und bedeutet Aasgeier. Manchmal wird es auch für Adler benutzt, aber das Wort hat im Prinzip etwas mit Aasgeiern zu tun. Und was hier geschehen wird, ist im Prinzip wie diese Analogie. Wo immer ihr ein Kadaver findet, findet ihr einen Geier, der diesen Kadaver frisst. Und genau das beinhaltet dieses Bild hier. Christus wird kommen wie ein Geier zu einem toten Kadaver. Die Welt wird so korrupt sein, so sündhaft korrupt, dass sie wie ein verdorbener, sündhafter, korrupter, faulender Kadaver daliegen wird. Und der Herr wird im Gericht über sie kommen, um sie zu zerfleischen. Und das ist ein sehr lebhaftes Bild. Was es hier aussagt und impliziert ist, dass die Welt tot und korrupt werden wird. Ihr solltet also fliehen wegen des schweren Unheils. Ihr solltet fliehen und vorsichtig sein wegen dieser subtilen Verwirrung. Und ihr solltet fliehen und irgendwo bei sicheren Leuten sein wegen dieser sündhaften Korruption. Die Welt wird immer weiter verderben und schlimmer sein als je zuvor. Und dann gehen wir mal zu Vers 12 zurück. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und ihr wisst, die Gemeinde ist weg. Der Heilige Geist hat seine zurückhaltende Kraft entzogen. Die Hölle bricht los. Die Sünde greift um sich und die Welt wird so verdorben und korrupt sein, dass sie wie ein stinkender, korrupter, faulender Tierkadaver ist. Und so wie ein Aasgeier kommt und herabschießt, um diesen Kadaver wegzutragen, so kommt Gott, um das zu zerstören, was von dieser sündhaften Korruption noch übrig ist. Gott schießt quasi herab in seinem letzten Gericht. Und das ist genau das, was Paulus im Sinn hat, wenn er in 2. Thessalonicher schreibt, in flammenden Feuer wird er Vergeltung üben an denen, die Gott nicht anerkennen. Und an denen, die dem Evangelium, unserem Herrn Jesus Christus, nicht gehorsam sind. Warum also in diesem bösen, verdorbenen System verharren? Es wird nur immer schlimmer werden. Manche Menschen werden dort verharren. Und es verheißt in Vers 12, es liegt daran, dass sie die Gesetzlosigkeit, dass sie überhand nimmt, dass die Liebe von vielen erkalten wird. Und sie sagen, sie lieben Christus, aber sie werden Christus zugunsten der Sünde im Stich lassen, weil sie dort geblieben sind. Er sagt, rennt, bleibt nicht dort, um durch diese Sünde verdorben zu werden und letztlich durch die Ankunft Christi gerichtet zu werden. Und diese böse Welt wird gerichtet. Die Szene ist sehr lebhaft. Was ist das Zeichen deines Kommens? Hier sind diese Wehen. Was löst sie aus? Der Gräuel der Verwüstung. Was sollten diejenigen tun, die am Leben sind, wenn das geschieht? Rennen. Warum? Weil schlimmes Unheil, subtile Verführung und sündhafte Korruption kommen werden. Rennt weg. Und noch etwas wird sofort geschehen in Vers 29. Und das werden wir am nächsten Sonntag hören. Bald aber nach. Punkt, Punkt, Punkt. Kommt nächste Woche wieder, dann werdet ihr herausfinden, was das ist. Lasst uns zusammen beten.